Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Ich bin Jan Stranghöhner, danke, dass du eingeschaltet hast. Wir haben heute besondere Gäste, Stammgäste der Nerds, gute Freunde der Nerds, nämlich das Team Hutter aus der Schweiz mit Thomas Hutter und Thomas Besmer. Hallo in die Schweiz.
Hallo Jan, guten Morgen Jan.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über euren AdsCamp-Talk zu sprechen, denn ihr habt auf dem AdsCamp gesprochen über maximale Skalierung, Facebook- und Instagram-Advertising entlang der Full-Customer-Journey, mehr als nur Tofu, Mofu und Bofu, und ich finde, es wird Zeit, mal Tachlis zu sprechen im Bereich der Funnel-Ansätze, und das werden wir heute tun. Bevor wir starten, eine Frage an euch: Wie hat euch das voll-digitale AdsCamp 2020 gefallen, denn ihr habt ja auch selber zugeschaut?
Also ich fand es eine hervorragende Inszenierung von digitaler Konferenz. Wir haben ja vorher auch schon zwei, drei Beispiele gesehen, die, ich sage jetzt mal, okay waren im virtuellen Bereich drin, aber dieses Studiocharakter, dann teilweise auch aufgezeichnete, teilweise Live-Vorträge, die Möglichkeiten, Fragen zu stellen, die professionelle Moderation war für mich schon ein anderes Niveau als das, was ich vorher gesehen habe. Und als Teilnehmer, als aktiver Teilnehmer und als Betrachter war es für mich sehr wertvoll.
Cool. Besum, bei dir?
Ja, bei mir, wie es Thomas schon gesagt hat, zusätzlich auch die Auswahl der Speaker beziehungsweise auch die Auswahl der Themen im wird dem Namen gerecht, dass eine Konferenz für Nerds ist, oder halt alles rund um Ads, ob Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok oder was auch immer. Also da wirklich auch von der Themenauswahl Kompliment an euch, das ganze Team, die das möglich und organisiert haben.
Ihr seid ja auch regelmäßig bei uns auf der Bühne und dient uns auch immer als Sparringspartner, um Ideen zu challengen und herauszufinden, was die Leute womöglich da draußen interessiert. Und als wir uns letztes Jahr zusammengesetzt haben, haben Thomas und, also der Thomas Hutter und ich, uns ein Thema ausgesucht, abgestimmt, was natürlich sehr kontrovers sein kann. Und ihr habt mit eurem Titel mehr als nur Tofu, Mofu, Bofu auch sehr detailliert aufgezeigt, wie man vorgehen kann, ein komplettes Funnel-Setup hochzufahren. Und ja, wie man entsprechend vorgeht, wenn man schon in diesen Strukturen arbeitet und denkt. Aber viele scheitern ja bereits bei der Struktur und der Ausdifferenzierung eines möglichen Modells. Thomas und ich geben ja regelmäßig sehr viele Seminare, Besmo, du bist da auch immer vorne mit dabei. Und aus unserer Erfahrung ist es ja durchaus nicht der Fall, dass viele auf diese Modelle setzen. Welches Modell nutzt ihr denn, wenn ihr einen Funnel konzipiert, und warum setzt ihr genau dieses Modell ein?
Also ich glaube, wir setzen mal kurz einen Punkt vorher noch ein, bevor wir auf das Modell gehen. Man muss natürlich schon sehen, obwohl Facebook Ads ja mittlerweile auch nicht mehr so ganz neu ist, merkt man halt einfach in der tagtäglichen Arbeit, dass viele in einzelnen Kampagnen denken, beziehungsweise ähnlich wie man das auch im klassischen Advertising macht: Ich mache eine Aktion und nach dieser Aktion ist Schluss, beziehungsweise man wertet eine Kampagne aus. Und ich sag mal, dieses Denken, dass wir ja unter Umständen bei einem Unternehmen gleich mehrere Ziele bedienen wollen, dass vielleicht halt nicht nur um den Verkauf geht, sondern dass es vielleicht auch noch um Nebenziele geht, und dass je nachdem, für wen das man wirbt, auch die Bekanntheit dieser Marke nicht immer gleich stark ist. Das ist irgendwie vielen nicht bewusst. Das heißt, sie machen eine Kampagne, wo es um Awareness geht. Sie machen eine Kampagne, wo es dann vielleicht um Zielerfüllung B geht. Ich brauche Leads für meinen Newsletter. Und sie machen eine Kampagne C, wo es um Abverkauf geht. Und das ist eine Denkweise, die wir eigentlich grundsätzlich als veraltet betrachten, und Thomas Besmer hat das bei uns relativ früh, als er dazugestoßen ist, gesagt: Wir müssen das Ganze ganzheitlicher andenken.
Genau, also es geht ja auch darum, eben, wenn wir mit Funnel-Modellen arbeiten, dass wir wegkommen von einzelnen Kampagnen, also von einzelnen Wellen, wo man sagt, ja, wir machen jetzt eine Facebook-Instagram-Kampagne, die läuft 3 Wochen und dann schauen wir, wie das funktioniert hat und dann im Herbst nochmals eine neue Kampagne, die Herbstkampagne vielleicht noch und dann vielleicht noch die Weihnachtskampagne, sondern dass man hingeht und sagt, okay, der Nutzer oder der Konsument, der Kunde, der ist ja nicht nur während meinem Kampagnenzeitraum an meinen Produkten interessiert, sondern auch vorher und nachher. Also das heißt, wir machen einen Funnel-Ansatz, wo wir den Nutzer einerseits eben vielleicht über Markenbekanntheit abholen und sobald er uns als Unternehmen kennt, sich vielleicht mit den Produkten, mit den Dienstleistungen auseinandersetzt, dass wir ihm da zielgerichtet Informationen zukommen lassen, auch wieder per Ad, kann natürlich dann auch mit Marketing Automation, was ebenfalls reinspielen kann, genutzt werden, um so eigentlich dem Kunden zu dem Zeitpunkt, wo er bereit für einen Kauf ist oder für eine Conversion, ihm dann, ich sag's mal, das finale Ad auszuliefern, wo er schlussendlich dann auch draufklickt und optimalerweise kauft.
Und wir haben ja auch den Vorteil, bei einem Funnel, je nachdem, welches Modell wir dann wählen, auf Basis der unterschiedlichen Stufen überhaupt erst definieren zu können, wie ausdifferenziert machen wir die Ansprache, was wir sonst in einem klassischen Medienkanal nur schwer machen können, weil wir nicht wissen, wie der Berührpunkt mit uns vorher aussah.
Richtig, ja.
Nehmen das, wenn wir ja in einzelnen Wellen arbeiten, müssen wir ja eigentlich immer wieder Leute frisch in die Thematik reinholen. Und ich behaupte jetzt mal bei einem Funnel-Ansatz, der, ja, sagen wir dem mal, always on ist, entscheiden nicht wir, wenn der Kunde in den Funnel eintritt, sondern er tritt in den Funnel ein und wird weiter bearbeitet, unabhängig davon, ob wir jetzt gerade Welle 1, 2 oder 4 fahren.
Okay. Welche Modelle gibt es da draußen? Sind ja sehr vielfältig. Es gibt irgendwie das AIDA-Modell, es gibt Tofu, Mofu, Bofu, es gibt Awareness, Consideration, Phasen, die definiert werden in unterschiedlichen Modellen. Dann gibt es Plattformen aus dem Marketing-Automatisierungsbereich, was Besmo eben gesagt hat, wie beispielsweise HubSpot, die sehr stark vom Flywheel sprechen, wo es gar nicht um den Trichteransatz geht, sondern um die kontinuierliche Bespielung unterschiedlicher Touchpoints. Welches Modell nutzt ihr denn, um in die Konzeption zu gehen und warum nutzt ihr dieses Modell?
Genau, also wir arbeiten da nach dem Modell von Avinash Kaushik, nach See, Think, Do, Care, ein vierstufiges Modell, das sich bei uns bewährt hat, aufgrund dessen eben, dass viele Unternehmen denken noch in Kampagnen, also sie denken noch in Wellen, wo sie sagen, ja, wir haben eine Frühlingskampagne, wir haben eine Sommerkampagne, wir haben eine Herbstkampagne und mit See, Think, Do, Care können wir eigentlich die Kampagnenmodelle so entsprechend abdecken, dass wir sagen, okay, wir haben in der C-Phase, das ist dann eher die Awareness-Phase, die Markenbekanntheitsphase, also die Zielgruppe auf das Unternehmen, auf das Produkt aufmerksam zu machen. Und in dieser Phase kann man noch das veraltete Modell mit den Wellen integrieren. Und so, sobald sich dann der Nutzer für die Dienstleistung interessiert hat, also sobald er geklickt hat und auf der Website sich über das Produkt, über die Dienstleistung informiert hat, dass wir ihn dann im Funnel weiterbringen, also eben mit Think, Do und schlussendlich auch, wenn er dann eine Purchase gemacht hat, dass das Modell noch nicht fertig ist, deshalb auch unser Vortragtitel mehr als nur Tofu, Mofu, Bofu, also Bottom of Funnel ist ja dann eigentlich, wenn er konvertiert, sondern auch in der Care-Phase, das heißt, wenn er konvertiert hat, was kommt dann? Also kommen dann Cross-Selling-Maßnahmen, kommen dann Service-Maßnahmen, auch nur schon die Aufforderung, hey, bewerte dein Produkt auf unserer Webseite, bekomme ich immer mehr von hiesigen Online-Shops, wo ich dann eine Ad sehe, wo es heißt, hey, du hast kürzlich bei uns eingekauft, wie bist du zufrieden? Bewerte jetzt deinen Einkauf und bekomme 10 Euro Gutschein. Solche Themen, wo man dann in der Care-Phase machen kann oder eben optimalerweise natürlich dann Cross- und Upselling.
Dieser Tofu, Mofu, Bofu-Ansatz, das ist ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist ein typisch amerikanischer Ansatz, der primär auf den Verkauf abzielt. Mhm. Und ich glaube, vielen Modellen, die Unternehmen anwenden sollten, wird Tofu, Mofu, Bofu nicht gerecht. Das ist für mich eigentlich zu kurz gedacht. Also Einstieg oder bei denen, die vielleicht auch mit ersten Funnelstufen Erfahrungen sammeln wollen, ist es meiner Meinung nach geeignet. Und wir haben ja auch einige Kollegen bei uns in der Blase, die darauf schwören. Ich behaupte einfach, wenn wir mehr als jetzt nur ein Conversion-Ziel verfolgen wollen, ist der vierstufige Ansatz wesentlich interessanter.
Ja, zumal ja auch in der jetzigen Diskussion, also wir sehen ja auch, dass sehr viele Leute sehr viel Zeit haben und sich sehr stark auch inhaltlich auf den Netzwerken positionieren und das Funnel-Thema und auch die Marketing-Zukunft immer stärker diskutiert und auch thematisiert wird. Und da ist ja ein Wert immer elementar oder zentral, auf den sich fast schon alle geeinigt haben, dass es die Metrik ist oder auch die Kern-KPI von einem Unternehmen, nämlich den Customer Lifetime Value, und den kann ich ja auch nur sauber steigern, wenn ich einen vernünftigen, ausdifferenzierten Care-Bereich habe, weil sonst mache ich ja im Prinzip immer nur Neukunden und gehe irgendwie auf Conversion und kümmere mich nicht um meine Bestandskunden.
Ja, also absolut richtig, und ich glaube, es macht halt auch noch ein bisschen eine Abstufung, was betrachtest du halt eben als Tofu- oder Sie-Phase und was ist dann Mofu oder dann allenfalls die Fink-Phase mit drin. Thomas Besmer ist bei uns ein Verfechter, der immer wieder sagt, ein Video-View ist kein Phasenwechsel. Das heißt, Modelle, die wir in der Praxis immer wieder hören bei Kollegen, die sagen, ja, mach ein Video-Ad und wenn er das Video gesehen hat, dann geh in die nächste Phase. Nur weil sich jemand aber ein Video wirklich zum Prozentsatz auch betrachtet hat, heißt das ja noch nicht unbedingt, dass der in die Fink-Phase kommt. Vielleicht brauche ich da tatsächlich noch mehr Untermalung vom ganzen Thema, um ihn da vorzubereiten. Und auch da, denke ich, ist halt dieser dreistufige Ansatz, teilweise sogar innerhalb von dreistufigen Ansatz, noch zu kurz gedacht.
Also wir arbeiten bei uns jetzt eben einerseits, dass wir mit den Stufen arbeiten, See, Think, Do, Care, und dann innerhalb der Stufen noch mit Phasen arbeiten. Also das, was Thomas angesprochen hat, eben, ich sage immer, Social Engagement berechtigen den Nutzer noch nicht in die nächste Stufe zu kommen. Also nur weil ich ein Video angeschaut habe, habe ich noch kein Interesse am Produkt. Gibt natürlich auch wieder Ausnahmen, wenn das Video 2 Minuten 30 dauert und ein Produkt sehr ausführlich erklärt und der Nutzer schaut sich das an, dann sieht's wieder anders aus. Aber meistens unsere Ads oder die Ads auf Facebook, Instagram und Co., die sind ja so zwischen 10, 15, maximal so 60 Sekunden. Nur wenn ich dann ein Story-Ad gesehen habe, heißt ja das noch nicht, dass ich mich für das Produkt interessiere. Unter Umständen ist einfach das Creative gut gemacht, vielleicht noch mit einer Persönlichkeit beworben, wo mich persönlich auch anspricht, etc. Also da gibt es ja viele Gründe, warum ich ein Video schaue, ohne dass ich mich jetzt für das Produkt interessiere. Und wir fahren jetzt den Ansatz, wo wir sagen, okay, sobald ein Nutzer ein Video geschaut hat und er klickt auch auf den Link, landet auf der Landingpage, dann kommt er in die nächste Phase. Und das kann man trotzdem mit der Video-Custom-Audience ausarbeiten, dass man sagt, okay, in der C-Phase, wir machen eine Facebook-Ad-Kampagne mit dem Ziel Video-View und eine zweite Kampagne ebenfalls in der C-Phase mit dem Ziel Traffic, und in der Kampagne Traffic nehmen wir nur die Personen, die in der Video-View-Kampagne das Video geschaut haben.
Ich finde es ganz spannend, weil die Plattformen an solche, auch von Creator-Seite, werden ja immer videolastiger. Und wenn man das irgendwie übersetzen würde, wenn du ein Video gesehen hast, hast du ein Kaufinteresse. Das würde ja erstmal bedeuten, dass irgendwie Interaktion und dieses Beschäftigen mit dem Content eine direkte Korrelation zum Kaufverhalten hat, was wir schon bei Likes und Engagement auch von Facebook-Seite her bestätigt bekommen haben, dass das nicht der Fall ist. Und man müsste ja auch sagen, wenn immer mehr Video-Content auf die Plattform kommt, stumpft man ja auch ein wenig ab, weil man sehr viel Video-Content konsumiert und sich im Zweifel gar nicht mehr 2-3 Stunden später daran erinnern kann, dass man ein bestimmtes Video gesehen hat, ne?
Richtig, ja. Ich meine, Facebook predigt uns jetzt seit gefühlt 3 Jahren Video, Video, Bewegtbild, Video, Bewegtbild. Und ja, wenn das entsprechend zunimmt, dann kannst du dann irgendwo auch sagen, 3 oder 5 Sekunden oder 25% von einem Video ist nichts mehr, weil die Leute sind sich ja auch eher gewohnt, dass halt Bewegtbild läuft, also schaut man auch einen kurzen Moment zu. Mhm. Und ich meine, klar, wenn du jetzt ein langes Video hast in einer Sie-Phase, was in der Regel ja nicht der Fall ist, aber jemand schaut sich das zu 100% durch, dann könntest du durchwegs darüber diskutieren, ist jetzt diese Person interessiert oder nicht. Vielleicht ist aber einfach nur das Video gut gemacht. Und ich meine, ich schaue mir auch das eine oder andere Video auf der Plattform an, wo ich einfach finde, sau gut gemachtes Video oder interessante Inszenierung vom Ganzen, habe aber am Produkt null Interesse.
Mhm. Okay. Ja, spannende These, weil gerade diese Videoansätze ja durchaus sehr verbreitet sind und ich glaube auch, dass wir da radikal über die Fee-Phase oder zu Beginn bei der Neukundenansprache intensiver reingehen müssen, als nur einen losen Kontakt zu schaffen, um ihn dann weiter zu qualifizieren. Ich habe vor, glaube ich, 3 Jahren beim Growth Summit vom André Morris in Frankfurt den Avinash Kaushik gesehen. Also jeder, der mal die Möglichkeit hat, diesen Menschen, der ist Chief Evangelist bei Google gewesen, der ist unfassbar unterhaltsam und er ist über die Bühne gepoltert, 1,5 Stunden lang, hat sich deutsche Aktienunternehmen angeguckt, also die Webseiten und die Marketingmaßnahmen und hat eigentlich nur geflucht, weil er es so schlecht fand, wie die Nutzerführung war und sein Credo war immer, nobody wants to stuck in your fucking funnel, einfach aus dem Grund, weil er genau eure These auch an der Stelle stützt und sagt, hey, wir sind Individuen, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wenn die Stufen nicht ausdifferenziert ausgebaut sind mit unterschiedlichen Ansprachen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen und einfach stringent von Stufe A zu B zu C zu D gedacht wird und man die Annahme hat, ein Berührpunkt pro Stufe reicht aus, dann werden die Leute an irgendeiner Stelle stehen bleiben und dann sind sie halt immer wieder in der Wiederansprache dieser Funnelstufe und bleiben quasi dann in dem Modell stehen. Ne? Also das ist halt, die Gefahr besteht ja auch durchaus.
Also ich denke gerade beim Einsatz vom Pixel auf einer Webseite, wo du innerhalb von einer Webseite auch gewisse Bereiche der Website und Qualifikationsmerkmale des Nutzers innerhalb von diesen Bereichen der Webseiten, wenn du die mit Hand des Pixels gut identifizieren kannst und das ebenfalls innerhalb der Customer Journey berücksichtigst, dann bist du auch mit deinem Modell nach See, Think, Do, Care abgestützt auf die Interaktion innerhalb der Webseite oder an anderen Touchpoints, sei das im Newsletter-Bereich oder wo auch immer, bist du dann relativ nah an diesem Flywheel-Ansatz, obwohl du ein klares Rollenmodell hast nach See, Think, Do, Care.
Wenn ihr jetzt ihr habt ja sehr große Kunden, ihr habt sehr viele Kunden, mit denen ihr dann auch in die Konzeption dieser Funnel-Ansätze geht, worin besteht eurer Meinung nach da die größte Herausforderung? Ihr habt jetzt schon gesagt, okay, klassische Denke, sehr viel wird in Kampagnen und Wellen gedacht, es wird konzipiert, online gestellt, danach bewertet. Was ist die größte Herausforderung, wenn es darum geht, in einem Unternehmen mit einem Unternehmen zusammen einen Funnel zu konzipieren?
Ich glaube, im ersten Moment das Verständnis schaffen, warum so ein Funnel-Ansatz nachhaltiger ist. Okay. Im ersten Schritt.
Genau, einerseits das und dann im nächsten Schritt kommt es dann darauf an, eben wie bilden wir die Zielgruppen auf den einzelnen Funnel-Stufen. Natürlich, eben wenn man mit Social Engagement arbeitet, dass man sagt, man macht Video-Viewer und nimmt eine Video-Custom-Audience und stellt die dann in die nächste Stufe, also beispielsweise eben in die Think-Stufe und bewirbt die dann mit weiteren Produkten oder mit detaillierten Angaben zum Produkt, dann hat man automatisch natürlich mehr Personen in der Think-Stufe. Unter Umständen ist auch der Einkauf auf Facebook und Instagram günstiger, weil die Zielgruppe größer ist und der Algorithmus von Facebook mehr Möglichkeiten hat zu optimieren. Aber der Erfolg, schlussendlich die Zielsetzung, Käufe zu generieren oder was auch immer, nicht unbedingt oder nicht maßgeblich verbessert werden. Und das ist dann auch was man mit dem Kunden anschauen muss. Schlussendlich eben, es ist ein Trichtermodell oder es ist ein Funnelmodell. Und eher eigentlich im Funnel ist ja der falsche Begriff, sondern es ist eher eigentlich ein Sieb. Das heißt, in der Sieb-Phase, wenn die Zielgruppe nicht auf das Ad anspringt, beziehungsweise sich nicht für das Produkt interessiert, dann bringt es auch nicht, wenn ich die Person dann in die Think-Phase leite oder von der Think-Phase dann in die Do-Phase, sondern eben da halt lieber schon in der Sieb-Phase sehr hart selektieren und nur die Personen weiternehmen, die wirklich, wirklich auch ein Interesse geäußert haben und den Funnel aber so aufbereiten, dass Personen, die beispielsweise in der C-Phase noch kein Interesse geäußert haben, das kann sich ja unter Umständen 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage später wieder ändern, dass der Funnel so aufgebaut wird, dass er wirklich always on ist. Das heißt, dass ich die Kampagne oder das ganze Funnel-Modell von A bis Z oder von Januar bis Dezember laufen lassen kann.
Und laufen lassen kann bedeutet ja auch, ich plane das budgetär anders. Ne? Weil wenn ich aus der Klassik, in Anführungszeichen Klassik komme, dann habe ich bei den Wellen ja fest definierte Kampagnenbudgets, die ich irgendwie eingeplant habe und die dann auch aufgebraucht sein müssen. Ein Always-On-Konzept kann ja, wenn es am Ende gut funktioniert und man es am Umsatz oder am generierten Gewinn oder Impact auf das Business entsprechend dann bemessen kann, endlos viel Geld eigentlich ziehen, ja, wenn die Ergebnisrate am Ende stimmt. Aber die meisten Unternehmen scheitern ja daran, ihre unternehmensrelevanten Kennzahlen den Funnelstufen zuzuordnen und bewerten die Funnelstufen nach Plattformmetrik.
Genau, also es geht sogar noch einen Schritt weiter. Die meisten Unternehmen scheitern daran, klare Zielsetzungen zu definieren. Also wenn wir Briefings bekommen, wo es heißt, ja, wir möchten gerne die Markenbekanntheit erhöhen und wir möchten Käufe generieren, dann ist das keine Zielsetzung, sondern das ist dann einfach mal ein Wunsch, der geäußert wurde auf die Rückfrage, ja, wie ist die aktuelle Markenbekanntheit und auf wie viele Prozentpunkte muss die gesteigert werden. Wenn da keine Antwort kommt, dann weiß man, okay, die Hausaufgaben im Unternehmen sind noch nicht gemacht. Aber es ist richtig, die Budgetverteilung ist da natürlich dann auch unterschiedlich. Jetzt ist auch wieder die Zielsetzung oder die Frage der Zielsetzung. Wenn wir in der Do-Phase jetzt im E-Commerce-Bereich auf Purchase gehen, dann ist klar, dass das, ich sage jetzt mal, dass das Budget anhand des Erfolgs eingeteilt wird. Also ich sage, okay, für den ersten oder für die ersten zwei Monate definiere ich ein Budget. Und wenn dann die Optimierungsphase durch ist und ich so einen skalierbaren ROAS habe, kann ich dann selbst bestimmen, wie viel Geld ich möchte. Weil wenn ich dir 100 Euro gebe und du gibst mir 400 Euro zurück, dann ist dann meine erste Frage, hey, darf ich dir 1000 Euro geben?
Das sollte im besten Fall die Antwort oder die Fragestellung sein und nicht, ich kann dir nur weiter jeden Monat 100 Euro geben, weil im Januar haben wir das so festgelegt. Ne?
Genau. Und dann kommt dann auch wieder das Flywheel zum Einsatz, schlussendlich, oder? Weil wenn ich meistens Kampagnen sind ja aus dem Marketing getrieben, die dann vielleicht einen Sale unterstützen müssen. Aber wenn jetzt schlussendlich, ich sage jetzt mal, in einem B2B-Unternehmen der Funnel den Sale unterstützt, warum kann dann nicht der Sale auch noch Budget vom Sale für die Marketingkampagne freisprechen?
Super. Ihr hattet eben dieses Thema in Wellen, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Jetzt geht es ja darum, wenn man sagt, okay, wir wollen diesen Ansatz implementieren und das ganze Thema umstellen. Wir haben jetzt keinen Redaktionsplan, wo wir jeden Beitrag irgendwie mit 100 Euro boosten, oder wir haben jetzt nicht die große Brandkampagne, die irgendwie über den Sommer läuft und danach ist eher Apple. Ja? Ist eure Empfehlung, dieses alte Setup in Anführungszeichen mit verschiedenen Wellen nach und nach in ein Funnel-Konstrukt zu überführen? Ist das überhaupt möglich oder braucht es den harten Cut?
Also ich glaube, der harte Cut macht das Ganze einfacher, und du kannst dir auch überlegen, wenn du, ich sage jetzt mal, typisches Modell ein Unternehmen, das 4 Wellen fährt in einem Jahr, dass du sagst, okay, ich nehme von jeder Welle einen Teil des Budgets weg, was ich auf die Always-On-Geschichte lege, und fahre dann tatsächlich halt diese 4 größeren Wellen mit Pausen dazwischen, lasse dann aber den Teil, der nach der C-Phase steht, einfach weiterlaufen mit diesem Budget verteilt aufs Jahr. Weil, ich meine, wenn du die Budgetaufteilungen betrachtest bei jetzt See, Think, Do, Care, ist ja in den meisten Fällen so, dass etwa 70-80% des Budgets im Normalfall in die oberste Phase reingehen, und der Mammutanteil ist ja nicht in den unteren Bereichen mit drin, also kann man da durchaus auch ein bisschen strecken.
Okay. Ja, wir haben, ich glaube, wenn man diese dreistufige Geschichte von Facebook nimmt, dann ist es immer so in den, wobei Facebook tatsächlich auch mittlerweile von Tofu, Mofu, Bofu spricht, das haben sie uns am Dienstag dann auch in einem Call nochmal aufgezeigt, und die Empfehlung da ist tatsächlich 60-90% in die oberen Stufen zu stecken und dann entsprechend 10 bis 40% nur in die unteren Stufen. Wobei natürlich auch die Art und Weise, wie der Algorithmus bei Facebook gerade arbeitet, sehr häufig auch einfach das Konsolidieren eines Funnels oder das komplette Aufbrechen nur jetzt auf das reine Conversion-Ziel optimiert, häufiger tatsächlich schnellere Erfolge einstellt. Ne? Also das haben wir jetzt tatsächlich so ein bisschen gemerkt, dass gerade wenn diese Budgetverteilung irgendwie in Corona-Zeiten knapp wird, dass man vielleicht nochmal diesen Ansatz überdenkt und sagt, okay, hey, habe ich nicht vielleicht doch ein Impulskaufprodukt oder kriege ich nicht vielleicht doch direkte Conversions hin, ohne diesen Funnel-Ansatz zu gehen, aber dann bedingt es halt nur ein Ziel und das ist dann Abverkauf. Und wir haben ja nicht nur E-Commerce-Unternehmen da draußen. Ne? Das muss man ja auch immer überlegen. Und was mich so ein bisschen stört bei der Funnel-Diskussion ist, dass es halt immer sehr stark vom E-Commerce aus gedacht wird. Wie ist denn eure Erfahrung? Also bieten sich diese Funnel-Ansätze auch außerhalb vom E-Commerce an? Habt ihr da Erfahrung? Also wenn ich jetzt sage, ich bin im B2B-Bereich unterwegs oder ich bin im FMCG-Bereich unterwegs, habt ihr da schon Funnel-Ansätze implementiert, gesehen? Also, oder sagt ihr, das ist ein reines E-Commerce-Thema?
Ich glaube, du kannst generell sagen, dass das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Branche oder ein Thema gibt, wo ein Funnel nicht angewendet werden könnte. Aber immer so gemacht ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich dieses Modell, das lässt sich universell eigentlich für alles anwenden.
Ja. Also wir haben unterschiedliche Kunden, beispielsweise jetzt aktuell eine Schönheitsklinik, wo es um Brustvergrößerungen und Brustverkleinerungen geht. Dort arbeiten wir auch mit dem See-Think-Do-Care-Modell. Das heißt, in der See-Phase mal die Nutzer oder die Frauen darauf aufmerksam zu machen, was für Vorteile haben beispielsweise eine Brustverkleinerung, eben mehr Freiheit beim Sport, weniger Rückenschmerzen etc. Dann in der Think-Phase mal, was für Ärzte, welche Erfahrung hat die Klinik, auch mit Testimonials arbeiten. Und dann in der Du-Phase, hey, jetzig unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren. Und sobald dann das Beratungsgespräch vereinbart wurde, wird eine Custom Audience erstellt, wo es dann in die Care-Phase geht, wo es dann eben heißt, hey, das sind andere Personen, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie du. Entscheide ich jetzt für eine Operation beziehungsweise nach der Operation, was gibt's für Möglichkeiten, um das Ganze zu pflegen? Also da eben ein Beispiel von vielen. Meistens macht der Funnel-Ansatz dann Sinn, wenn das Unternehmen oder wenn die Kampagne mehrere Ziele erfüllen soll. Also beispielsweise im FMCG-Bereich, wo ich ja dann eher zum Retailer gehe und einkaufe, wo ich jetzt weniger auf E-Commerce hinspiele. Aber wenn ich da einen Produktlaunch mache, dass ich sage, okay, ich möchte ein neues Produkt lancieren, also eher so in der C-Phase Brand Awareness, Markenbekanntheit, Reichweite. Und jetzt Personen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die beispielsweise das Video angeschaut haben, auf die Website geklickt haben, das neue Produkt angeschaut haben, dass ich denen dann im zweiten Fall vielleicht ein Unboxing-Video zeige oder dass ich denen die Vorteile des Produkts aufzeige oder unter Umständen auch nur schon einen Wettbewerb anbiete und sage, hey, gewinne jetzt ein Set mit 10 Produkten drin, um den Nutzer dann eigentlich im durch mehrere Funnels zu bringen und so auch mehrere Ziele der Kampagne abdecken zu können.
Aber natürlich, also diese Branchen, die du ansprichst, egal ob es FMCG ist oder dann auch vielleicht B2B oder im Dienstleistungsbereich, dadurch, dass du natürlich nicht den Vorteil hast, wie im E-Commerce eine direkt messbare Conversion zu haben, ist halt der jeweiligen Stufe dann einen Erfolg zuordnen, Fleißarbeit, ne? Und irgendwie auch da braucht es halt eine gewisse Expertise im Bereich Messbarkeit und da schrecken natürlich dann auch viele Unternehmen irgendwie zurück, weil sie sagen, ja, am Ende kann ich es ja gar nicht messen, aber das ist ja nicht der Fall. Es gibt ja durchaus Methoden wie die Studien, die man mit Facebook machen kann, beispielsweise Brandlift oder Conversionlift Studies, die dir dann helfen zu sagen, okay, war das erfolgreich oder nicht.
Genau.
Aber sag mal.
Schlussendlich eine Conversion muss ja nicht immer ein Kauf sein. Also beispielsweise, wenn ich jetzt Medienhaus anschaue, ich habe eine Zeitung, Print und Online Und wenn ich da mit dem Funnel-Modell arbeite, dann ist natürlich in der Do-Phase ist schlussendlich, der Nutzer hat ein Abo abgeschlossen. Also das ist dann genau. Gekauft. Aber ich habe auch schon in der Think-Phase habe ich eine Conversion, dass ich sage, okay, Nutzer, die innerhalb von 7 Tagen 10 Beiträge auf der Plattform angeschaut haben, das definiere ich als Conversion und darauf optimiere ich. Also eine Conversion muss nicht immer zwingend ein Kauf sein, eben auch im FMCG-Bereich. Wenn ich dann im Detailhandel bei Rewe, Edeka das Produkt kaufen kann, dann wird es schwierig zu messen, wie viele Personen haben meine Werbung gesehen und haben das Produkt gekauft. Was ich aber messen kann, ist beispielsweise, wie viele Personen haben auf meiner Produktseite sich über das Produkt informiert oder haben die Locator-Suche benutzt oder Dealer-Search benutzt auf der Webseite und definiert das schlussendlich als Conversion.
Mhm. Aber natürlich, also da sprichst du auch schon ein gutes Thema an und ich glaube, da habt ihr auch schon sehr viel Expertise. Der ganzheitliche Ansatz, wenn man halt nur von der rein singulären Kanalbetrachtung dann weggeht und ne, es ist ja mehr als nur Tofu, Mofu, Bofu, das heißt, andere Kanäle spielen mit ein. Auch in dieser klassischen Funnel-Diskussion wird ja immer kanalspezifisch gedacht.
Also, wie sieht das denn über das Data, was mich in der ganzen Diskussion zum Thema immer wieder stört, wenn man von Skalierung spricht, dann spricht man in der Regel in der Branche, kriege ich mehr Budget drauf oder größere Zielgruppen rein. Aber das ist im Endeffekt halt extrem kurz gedacht, weil klar, die meisten Unternehmen, wenn sie eine breite Zielgruppe als Zielgruppe definieren, wenn sie nicht, ich sag mal, ein 6-stelliges Monatsbudget bei Facebook ausgeben, werden wahrscheinlich nicht alle Chancen, die die Plattform bietet, ausnutzen können. Aber eine Skalierung muss ja nicht primär auf einer Plattform stattfinden, sondern sagen, was ist, wenn ich eben Pinterest, LinkedIn, Google, YouTube und was es zum Teufel alles noch gibt, mit einbeziehe in diese Betrachtungsweise und auch versuche, Nutzer auf unterschiedlichen Kanälen innerhalb von diesem Funnel-Prinzip entsprechend anzusprechen, weil ich kriege ja die Qualifikatoren rein, wenn sie beispielsweise dann auf die Webseite geholt werden oder auch bei YouTube oder Pinterest gibt es ja Möglichkeiten, Nutzer auf unterschiedliche Art und Weisen anzusprechen und so entsprechend zu qualifizieren. Und darum diese Skalierbarkeit, nur ja, erhöhe ich jetzt Budget um 25% pro Tag und lasse dem Algorithmus Zeit, das ist von mir aus gesehen technisches Geschwafel. Was interessant ist, wenn du im kleinen Bereich ein bisschen höher skalieren willst, aber richtige Skalierung betrachtet mehrere Kanäle.
Und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, die Firmen, die am Ende dann richtig groß hochfahren, ein Zalando, ein About You, ein Edited, also Unternehmen, die aus dem reinen Online-Retail kommen, jetzt mal für E-Commerce gesprochen, die gehen ja nicht umsonst in die Fläche, die machen nicht umsonst eigene Festivals, Events, die machen nicht umsonst immer noch Fernsehwerbung, die machen nicht umsonst immer noch Radiowerbung. Ich glaube, die können ganz gut messen und wissen, was ihre Zahlen sind und machen das ja nicht aus Spaß an der Freude, diese Kanäle mitzubedienen.
Richtig, ja. Also da schlussendlich die oder auch Auswahl, jetzt See, Think, Do, Care mit dem Modell, wie wir es betreiben nach Avinash Kaushik, da hat man natürlich nicht nur ich sag's mal die Online-Kanäle, die man in dieses Funnel-Modell stecken kann, sondern schlussendlich auch Offline-Kanäle. Wir betreuen auch Unternehmen, die haben das Funnel-Modell in der Kommunikation eingeführt. Das heißt, die überlegen sich, wo, wenn die einen Beitrag erstellen, welches Vorwissen hat unsere Zielgruppe? Kennt die Zielgruppe uns? Hat die Zielgruppe noch nie was von uns gehört? Ja, nein. Hat die Zielgruppe sich bereits mal über Produkte informiert, etc.? Also beispielsweise auch ein Messestand. In einem Messestand bin ich eher in der Sie-Phase. Wenn ich jetzt aber eine Firmenmesse organisiere, wo ich potenzielle Kunden einlade, die kennen mich ja schon mehr oder weniger. Das heißt, ich bin dann in der Messe eher auf der Think-Phase, wo ich dann einzelne Produkte detaillierter erkläre. Also da, das Funnel-Modell kann offline wie auch online perfekt eingesetzt werden.
Ja, da habe ich ein lustiges Beispiel. Du kommst zu einem Zahnarzt und im Wartezimmer liegt einfach der Flyer der Zahnarztpraxis, aber du bist ja schon da.
Richtig.
Also du hast die Adresse, du hast einen Termin telefonisch vereinbart, das heißt, die Information für eine Telefonnummer brauchst du nicht mehr. Du hast ihn gefunden, das heißt, die Adresse brauchst du auch nicht mehr. Und die Praxis von außen hast du schon gesehen, weil du sitzt ja drin. Weißt du? Und dann liegt da einfach der Flyer mit diesen Informationen. Das ist halt völlig redundant an der Stelle und nutzlos eigentlich, ja.
Genau, so genau das. Da macht es dann Sinn, eben nachzudenken, einerseits, in welcher Phase befindet sich meine Zielgruppe?
Mhm. Jetzt noch zum Schluss ein Thema. Ich weiß, der Thomas Hutter ist kein Freund der Apple-Produkte und ist treuer Android-User auch. Aber jetzt war gerade die Entwicklerkonferenz von Apple und das Thema Tracking wird gerade von den Herstellern sehr stark getackelt, weil es geht um Privatsphäre, Datenhoheit etc. Ja. So ein Funnel-Modell, wenn wir es haben über die verschiedenen Plattformen hinweg, bedingt ja eigentlich, dass wir eine messbare Umgebung haben, in der wir Berührpunkte mit uns sauber identifizieren können. Beispielsweise mit einem Pixel oder mit einem Opt-in etc. Von den Plattformen, also von den Herstellern, wird sehr viel im Bereich Privacy und Tracking unterbunden oder es wird nicht mehr in der Form möglich sein, so wie wir es heute machen. Facebook hat bei uns auf dem AdsCamp letztes Jahr schon über eine Welt ohne Pixel gesprochen. Wie schätzt ihr das ein? Wie seht ihr das Thema? Wenn wir diese Methoden, die wir jetzt zur Verfügung haben, langfristig vielleicht nicht mehr nutzen können, dann gibt es dann weiterhin einen Funnel in irgendeiner Form oder welche Maßnahmen muss ich dann ergreifen, um weiter zu wissen, welche Berührpunkte der Nutzer mit mir hat?
Genau, also es wird auch weiterhin Funnels geben. Wir haben ja beispielsweise auf Facebook haben wir auch die Möglichkeit, dass wir einen kompletten Funnel über Facebook Werbemittel abbilden können. Also im Preview, dann Instant Experience Ads etc. Also ich könnte da eigentlich einen kompletten Funnel über Facebook abbilden, auch auf anderen Plattformen, die nachholen, wo ich den Funnel innerhalb der Plattform mit Social Engagement abbilden könnte. Jetzt was das Tracking anbelangt, auch hinsichtlich der Apple Entwickler Konferenz, es wird da neue Lösungen geben. Also man hat ja schon vor 5 bis 8 Jahren vom Digital Footprint gesprochen, also dass man nicht mehr Cookie-basiert trackt, sondern über einen Digital Footprint. Also was ist die Bildschirmauflösung, welche Rechnergeschwindigkeit hat man, vielleicht welche IP-Adresse, welche Auflösung, wie auch immer, dass man da so ein Gerät sehr individuell tracken kann. Da wird es neue Lösungen geben. Ich bin überzeugt, Facebook wird nicht einfach sagen, ah, okay, gut, Cookie ist nicht mehr möglich, Tracking ist eingeschränkt, also lassen wir das, sondern die da bestrebt, neue Lösungen zu entwickeln.
Mhm. Ja, und das Shop-Thema und das Checkout-Thema auf der Plattform spricht ja für deine These, dass es dann einen Funnel gibt, der komplett auf der Plattform abgebildet wird. Wir laufen ja dann aber Gefahr, eventuell in ein Szenario zu laufen, wo wir pro Plattform einen Funnel bauen müssten, wenn wir vielleicht nur plattforminterne Funnel abbilden können, die messbar sind, oder?
Richtiger. Das ist die Gefahr, dass man dann wieder zurück, ich sage mal, ins alte Denkmuster fällt und ein Kanaldenken aufbaut. Mhm. Weil jetzt mit See, Think, Do, Care ist ja dann eher so, ich sage jetzt mal, das Funnel-Denken. Also für mich ist es irrelevant, auf welchem Kanal der Nutzer schlussendlich konvertiert oder sich informiert, sondern Ziel ist schlussendlich, dass er den Funnel durchmacht und in der Do-Phase eine Conversion abschließt, die optimalerweise auf meine betriebswirtschaftlichen Ziele einzahlt.
Mhm. Okay. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Zeit und den ganzen Input. Wie erreichen denn euch unsere Zuhörer, wenn sie euch erreichen möchten?
Ja, also ich glaube grundsätzlich die Website ist nach wie vor ein recht guter Anlaufspunkt. Thomashutter.com mit dem Blog oder die Hutter-Consult.com mit dem Dienstleistungsangebot. Und ich glaube auch der regelmäßige Podcast, den Thomas Besmore mit interessanten Personen führt, Digital Upgrade, Digital Marketing Upgrade, der ist dann auf allen Plattformen verlinkt. Ich denke, das ist auch ein ganz guter Punkt, um ein bisschen mit uns in Kontakt zu kommen.
Den Digital Marketing Update verlinke ich auch natürlich gerne. Ich war ja auch schon bei euch zu Gast. Vielen Dank dafür die Möglichkeit. Es hat mich sehr gefreut, eure Gedanken zum Thema Funnel auch so ehrlich und ausdifferenziert diskutieren zu können. Wenn ihr Interesse habt, mit beiden Thomasen über das Thema zu diskutieren, sie sind sehr aktiv auf LinkedIn, folgt ihnen, folgt der Huko Crew, es lohnt sich immer. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns auf den gängigen Plattformen. Und wenn ihr Feedback zu der Folge habt, meldet euch einfach bei mir, jan@smnerds.de. Wir freuen uns immer auf Anregungen und konstruktives Feedback. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.